gibt ja eine traurige Botschaft, die wir haben. Ja, nur noch 6%.
So traurig ist sie nicht.
Weltweite Aktien-ETFs. Statt 7 oder 8%.
Ja, es macht schon einen Unterschied. Es macht schon einen Unterschied mit den 6%.
Und die Frage ist natürlich, wieso hat Finanztipp das geändert? Und genau die Frage klären wir in dieser Folge ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Und ja, dafür lassen wir unsere Nutzerinnen und Nutzer ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie diese Überlegung zustande gekommen ist, weil es macht wirklich einen Riesenunterschied. Nämlich, wenn du 300 Euro pro Monat anlegst, über 30 Jahre, sind es bei 8% am Ende 425.000 Euro im Depot. Und bei 6%, ich lasse dich diesmal nicht raten, ich bin so nett, nur 293.000. Das sind gut 30% weniger oder ungefähr 120.000 Euro. Ja, wie wir jetzt so rechnen, erfährst du dann eben gleich. Und auch, was du dann an deiner Geldanlage ändern oder nicht ändern musst. Denn bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, ist jetzt schon irgendwie eine krasse Veränderung, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, also auf den ersten Blick wirkt es nicht so eine krasse Veränderung, ne? Weil zu sagen 6%, 7%, 8%, ich glaube, dass auch viele von euch letztendlich wissen werden, das ist so im Lauf der Zeit sind das relativ normale Schwankungen. Aber jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese 6%, und das kann man nicht genug betonen, das ist von uns jetzt nichts, damit rechnen wir jetzt mal für die nächsten 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, nie. Wir sagen, wir rechnen über lange Frist, über Jahrzehnte mit 6%. Und deswegen ist die Berechnung, die du mitgebracht hast, natürlich völlig richtig, ja. Es macht halt für über 30 Jahre, macht es dann schon einen gehörigen Unterschied, ja. Das ist quasi jetzt Zinseffekt ins Negative gesetzt. Da macht es jetzt hier in dem Beispiel über 30 Jahre 30% Unterschied aus. Und das bedeutet natürlich umgekehrt wiederum, dass du schon eine Ecke mehr wegsparen musst, um auf das Gleiche zu kommen. Und diese 6%, also das ist jetzt nichts, was wir so eben mal aus dem Ärmel geschüttelt haben, schon gar nicht, wenn wir über so eine langfristige Prognose reden, die ja wirklich auch einen massiven Unterschied ausmacht. Und letztendlich haben wir da auch eine hohe Verantwortung euch gegenüber, wenn wir nämlich euch sagen, ja, das reicht nicht, da musst du halt schon mal vielleicht sogar 100 Euro mehr wegsparen, ist nicht unwahrscheinlich, weil das letztendlich für euch ja ein Eingriff in euren Lebensstandard ist. Ja, es ist ja immer die gleiche Entscheidung, sich zu sagen, wie viel gönne ich mir jetzt und gönne ich mir später nicht, beziehungsweise wie viel schränke ich mich jetzt ein, vielleicht 100 Euro im Monat, weil ich es später ein bisschen besser haben möchte.
Was natürlich ein bisschen so ein Problem ist, das habe ich mir auch mit hier reingenommen. Jetzt war 2024 ja ein sehr, sehr gutes Börsenjahr. Also es waren ja, also MSCI World hat einen Plus von so fast 30%, also ein hervorragendes Börsenjahr. Es schürt natürlich Erwartungen. Also auch wenn man sich denkt, langfristig rechne ich mit 7%, schafft so ein 30% ja natürlich unterbewusst immer so ein bisschen Erwartungen. Ist ja ganz, ganz normal.
Ja.
Und was aber vielleicht dem einen oder anderen Nutzer oder der einen oder anderen Nutzerin in den letzten Wochen schon oder Monaten schon aufgefallen ist, wir rechnen schon länger mit diesen 6%. Mhm. Wir haben das ja so ein bisschen schleichend eingeführt. Aber was davon natürlich unberührt ist, nur gleich schon mal zum Start. Aktien-ETFs bleiben natürlich die beste Wahl für den Vermögensaufbau, weil du bist immer noch 4 Prozentpunkte über der normalen Inflationserwartung.
Genau.
Das ist ja das Wichtige.
Das muss man auch dazu sagen, ne? Also wir rechnen da langfristig mit einer nominalen, wie man sagt, Wertentwicklung von Aktien weltweit gestreut von 6%, bei einer gleichzeitigen Annahme von 2% Inflation, also einer durchschnittlichen dem, was man halt so annehmen kann. Wir haben aber auch Szenarien gesagt, was ist denn, wenn die Inflation höher ist, dann würden wir aber auch davon ausgehen, dass dann der Aktienmarkt besser läuft. Ne? Der würde dann eher wieder bei, sagen wir mal, wenn es 3% Inflation auch langfristig wären, würden wir eher von wieder 7 oder 8% Inflation ausgehen und gleichzeitig, wenn die Inflation sehr niedrig wäre, also wenn wir eher wieder in so einer niedrigen Inflationsphase von zum Beispiel 1% reinrutschen, dann würden wir davon ausgehen, kurzfristig wäre das wahrscheinlich gut, weil da würden die Zinsen senken und dann würden die Aktien wieder steigen, aber da in diesen Zeiträumen denken wir nicht, wir denken wirklich ganz langfristig, dann würden wir tatsächlich auch sagen, dass wahrscheinlich diese niedrige Inflation daher kommt, dass wir kein so starkes Wachstum haben, dass deshalb, weil die Weltwirtschaft nicht so stark wächst, die Preise auch weltwirtschaftlich nicht so stark steigen und dass deshalb der Aktienmarkt auch nicht so gut performt. Da können wir uns dann auch vorstellen, dass der Aktienmarkt langfristig nur 4 oder 5% erzielt. Läuft aber immer auf das Gleiche raus. Das ist schon wichtig. Das steckt hinter dieser Aussage von dir. Wir rechnen immer damit, dass der Aktienmarkt die Inflation langfristig um irgendwas, Größenordnung, 3-5%, ja, so grob 3-5% real schlägt. Das ist mein Geld pro Jahr, ne, wenn ich den Preissteigerung rausrechne, um 3-5% mehr wert wird. Und das ist eine, das ist keine überzogene, aber auch keine zu konservative Anlage, Annahme. Das ist schon etwas, wo ich sage, da erziele ich dann auch wirklich einen, durch den Zinseszinseffekt eben einen ordentlichen realen Erdgewinn, ohne mich jetzt eben, wie du sagst, in zu große aufgebaute Erwartungshaltungen zu begeben.
Und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, warum kommt es quasi so, dass man da die Meinung ändert? Also was einmal natürlich eine Rolle spielt, ist die Zinsentwicklung, weil man hat ja im Endeffekt seit dem Ende der 80er, das ist ganz interessant, wenn man sich das anschaut als Kurve, siehst du, dass seit dem Ende der 80er die Zinsen auf so einer stetigen Talfahrt sind. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass es eine sehr gute Aktienphase normalerweise gibt. Also weil natürlich, das macht Anleihen weniger attraktiv und damit den Aktienmarkt attraktiver. Das hat natürlich geholfen. Und die andere Ursache ist natürlich auch, es war eben eine sehr gute Aktienphase, aber das macht natürlich auch jetzt rein statistisch das erwartbar, dass man mehr so eine, wie nennt man es so schön statistisch, eine Regression zum Mittelwert, also man underperformt ein bisschen und dann kommst du quasi wieder auf dem langjährigen Mittel raus.
Genau, also so haben wir uns das angeschaut und ich erzähle gleich noch ein bisschen was darüber, wie wir da letztendlich auf die 6% genau gekommen sind. Aber man muss auch sehen, das ist glaube ich für viele Leute wichtig, warum wir da anders denken als viele andere Medien, viele Finfluencer auch, ja. Weil dieses Gerede von, das kann ja nicht mehr lange so gut gehen, das gibt es natürlich schon eine ganze Weile. Das gab es schon, ich würde jetzt mal sagen, spätestens 2022, nachdem so die ersten starken Corona-Jahre, also Nach-Corona-Jahre waren, wo ja der Aktienmarkt auch schon ziemlich gut performt hat. Also, wovon reden wir nicht? Wir reden nicht von einem kurzfristigen Börsencrash. Wie immer, ich weiß es nicht, ob es den geben wird und wir bei Finanztipp machen dazu auch keine Aussage. Also diese 6% ist nicht so eine verklausulierte, Finanztipp traut sich nicht, dass es einen Börsencrash geben wird, zu sagen, ja. Dazu machen wir keine Aussage. Es wird bestimmt irgendwann einen Börsencrash wieder geben. Aber keiner kann dir sagen, ob der in um die Ecke steht, in einem Jahr oder in 15 Jahren erst wieder der Fall ist. Weil, wissen wir nicht. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, dann gibt es ja ganz viel davon geredet, gibt es jetzt irgendwie zum Beispiel eine KI-Blase. Ja, also dass irgendwie sehr viel Geld jetzt in die großen Tech-Unternehmen in den USA geflossen ist und so weiter. Das hat uns schon ein Stück weit angestoßen, diese Überlegungen zu treffen. Aber es ist auch nicht in unserer Perspektive zu sagen, ja, jetzt sind irgendwie Microsoft und Google und was weiß ich, Meta total überbewertet. Diese Bewertungen müssen noch irgendwie zurückkommen und dann treten wir in so eine schlechte Aktienmarktphase ein und so weiter. Diese Überlegung kann man auch einstellen und da bringen wir auch bald was noch dazu. Aber das ist auch nicht die Perspektive, sondern wir sagen, wir predigen hier langfristiges, passives Investieren, Aktien-ETFs über 15 Jahre und mehr. Also müssen wir auch in solchen Zeiträumen denken. Und wie du schon richtig angesprochen hast, jetzt haben wir uns zum Beispiel die Zinsentwicklung seit letztendlich ungefähr Anfang der 80er Jahre angeschaut. Also reden wir über einen Zeitraum von 35 Jahren. Das sind die Zeiträume, über die wir denken. Und dann sehen wir halt, das ist so der erste wesentliche Gedanke, den wir hatten, ja, wenn ich mir diese 35 Jahre anschaue, dann war das ein Zeitraum von nahezu konstant fallenden Zinsen. Natürlich, ich habe ein bisschen geschwankt und so weiter, aber der Zinstrend kann man sich ganz klar anschauen, zum Beispiel an der Entwicklung der Immobilienfinanzierungszinsen, also der berühmten Bauzinsen, dass der ganz natürlich nach unten ging, bis wir diese Null-Zinsphase ja vor ein paar Jahren noch vor der Zeitenwende, vor dem Ukraine-Krieg hatten. So, und so eine, und das ist eben das, wie du gerade richtig gesagt hast, ja, diese fallende Zinsen in the long run sind einfach, ja, das ist Adrenalin für Aktien, ja, das ist einfach doch klar, ja, weil wenn ich immer weniger für mein fest angelegtes Geld bekomme, ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Teil von diesem Geld nehme und in Aktien stecke, logisch, und das treibt dann die Kurse in die Höhe und das ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, zu sagen, das kann jetzt nicht mehr so weitergehen, also es wird irgendwie in eine Phase von zumindest mal normalen Zinsen wieder kommen und das ist auch das, wovon wir übrigens überzeugt, also wovon wir bei diesem Szenario ausgehen und was auch langfristig realistisch ist. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt irgendwie die nächsten 35 Jahre irgendwie die riesen Gegenbewegung zu der Hochzinsphase haben. Das kann auch passieren. Ja, das wäre nicht so günstig für Aktien. Nicht, dass das eine totale Katastrophe wäre, aber ja, darauf kann man übrigens auch reagieren. Also, ja klar, wenn es irgendwo bei einer normalen Inflation zu 6%, wenn ich 6% risikolose Zinsen bekäme irgendwann, dann würden wir wahrscheinlich unsere Empfehlung ändern. Ja, dann würden wir wahrscheinlich fest, zumindest, wir werden bestimmt immer sagen, Teil solltest du immer in Aktien halten, aber dann würden wir wahrscheinlich eine niedrigere Aktienquote empfehlen.
Das müssen wir euch natürlich sagen.
Ja, natürlich. Sofort. Klar, ja, das ist eine andere Welt. Nein, wir gehen davon aus, langfristig, dass wir mit Zinsen nur die Inflation ausgleichen werden. Wir gehen davon aus, dass ich zum Beispiel auf dem Tagesgeld auch langfristig nur im Mittel 2% Zinsen bekomme, genauso viel wie die Inflation. Also wir gehen davon aus, so im Mittel über sehr lange Zeiträume halten sich Tagesgeld und Inflation oder kurzfristige Zinsen und die Inflation ungefähr die Waage.
Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, wenn man sich jetzt denkt, boah, ich habe keine Ahnung, wieso laufen Aktien eigentlich besser, wenn die Zinsen schlecht laufen oder jetzt andersrum. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist es ein bisschen so, stell dir vor, bei dir in der Straße gibt es zwei Kneipen, die sind direkt nebeneinander, die verkaufen beide Bier. Wenn jetzt die eine Kneipe teurer ist als die andere, gehen natürlich, also sagen wir, Kneipe A ist teurer als Kneipe B, gehen mehr Leute in Kneipe B. Wenn jetzt aber Kneipe A billiger wird, die muss nicht mal genauso billig sein wie Kneipe B, aber wenn Kneipe A billiger wird, gehen wahrscheinlich mehr Leute in Kneipe A, weil sie sagen, oh, Kneipe B ist eigentlich immer relativ voll und dann zahle ich lieber ein bisschen mehr und gehe in Kneipe A. Und genau so ist es da auch. Wenn jetzt einfach die Zinsen steigen, dann wird es in Kneipe A ein bisschen voller, weil ja, Geld genau. Quasi darüber geht.
Genau. Das Einzige, was man sich merken muss, dass es halt gegenläufig ist. Ne? Wenn die Zinsen sinken, ist das gut, gehen Aktien tendenziell hoch und wenn die Zinsen steigen, dann gehen die Aktien tendenziell runter. Das ist halt das Gegenletzte, aber es macht sich auch sofort bemerkbar, weil wenn man selber drüber nachdenkt, ja, wenn ich jetzt ein bisschen mehr aufs Tagesgeld an Zinsen bekomme, dann habe ich vielleicht nicht ganz so viel Anreiz, was in den ETF-Sparplan zu schieben und umgekehrt. Wenn die Zinsen am Tagesgeld runtergehen, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen mehr Aktien-ETF-Anteile kaufen. Die Hauptschwierigkeit an der Stelle bestand jetzt eigentlich darin, jetzt haben wir uns so eine langfristige Entwicklung angeschaut und wollten eben nicht sozusagen, ja, der Markt ist überbewertet, ne, es gibt jetzt irgendwie diese KI-Blase und es gibt total viel Geld, ist in den Magnificent Seven, in den großen Tech-Unternehmen drin. Was hat denn das jetzt für Auswirkungen? Das hätten wir auch machen können, aber das wäre halt eine Aussage gewesen, die, sage ich mal, eine nicht so lange Halbwertszeit gehabt hätte, ja, weil das mag sich ja in 5 Jahren schon wieder ganz anders ausgestalten.
Und das ist natürlich relativ spekulativ am Ende des Tages. Genau. Also der eine sagt vielleicht, es gibt eine KI-Blase und der andere nicht. Also das hängt ja auch viel mit Glauben an Technologien zusammen.
Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man denn sich längere Zeiträume anschauen? Wir haben uns zum Beispiel auch das sogenannte Schiller-KGV angeschaut, das sogenannte CAPE. Das ist also eine Maßzahl, die die Aktienmarktbewertung über so mit den Bewertungen über die letzten 10 Jahre vergleicht. Also nicht, wie sehen jetzt die Gewinne dieses Jahr der Unternehmen aus und wie sieht der Aktienkurs im Vergleich dazu aus? Das ist das, was das normale KGV macht. Das Schiller-KGV, wie gesagt auch CAPE genannt, vergleicht halt die Bewertungen und die Gewinnniveaus der letzten 10 Jahre. Und auch da haben wir gesehen, der ist schon recht hoch. Ja, ist irgendwie, der Markt ist irgendwie, Aktien sind relativ teuer. Aber was heißt denn das jetzt? Ja, also erstens sind es auch wieder nur 10 Jahre. Auch nur so ein Indikator, dass da ein bisschen was passiert ist. Und es sagt uns auch immer noch nichts Quantitatives. Weil liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Zuschauer, ihr wollt ja von uns wissen, ja, das ist ja schön, dass jetzt vielleicht auch Finanztipp sagt, der Markt ist irgendwie teuer oder überbewertet oder irgend sowas in Richtung. Aber was bedeutet das jetzt und vor allen Dingen, was bedeutet das in the long run? Nicht so, weil wir können euch auch nicht sagen, es ist ja jetzt gut, hier irgendwie zu verkaufen. Ja, solche Empfehlungen werdet ihr von uns nie bekommen, weil es wäre viel zu kurzfristig. Weil keiner kann sagen, wie lange jetzt zum Beispiel dieser AI-Run noch anhält. Ja, es wäre ja Wahnsinn, wenn wir euch jetzt sagen würden, boah, das ist schon relativ teuer, geh mal da lieber raus, ja, und packt mal euer ganzes Geld auf ein Tagesgeld, weil das wäre ja die Konsequenz. Also es gibt ja viele Leute, die da draußen sagen, oh, wir halten den Markt für schon stark überbewertet oder irgendwas in Richtung. Aber was ist denn die Konsequenz da draus? Ja, sagt denn da jetzt einer, alles weg, alles verkaufen oder was weiß ich, Aktienquote maximal noch 40% oder irgendwas in Richtung. Das hörst du schon sehr selten. Das sind vielleicht bestimmte Vermögensverwalter, die das dann für ihren eigenen Fonds oder ihre eigene Vermögensverwaltung sagen, aber so richtig nicht. Und wir würden uns natürlich auch nicht trauen, jetzt zu sagen, hey, wir wissen aber jetzt geht's dann runter, wir holen euch mal alle raus aus den Aktien-ETFs. Nein, wir wollen eine langfristige auch Orientierung, die man von ruhiger Hand durchführen kann, wo ihr jetzt alle sagt, so, okay, jetzt habe ich eine bisschen andere Größe, ja, und so musst du das halt auch sehen, dass du nicht in so eine Drama-Geschichte reinkommst und so, oh, Riesenpanik und so weiter, weil so funktioniert halt langfristiges Investieren mit ETFs nicht.
Und halt vor allem passives Investieren nicht. Also du müsstest ja dann noch aktiv werden und unterwegs rebalancen.
Genau, Timing machen und so weiter. Da glauben wir alles nicht dran. Aber was wir schon glauben, ist zu sagen, diese Aussage, hey, das, was wir die letzten, you name it, ja, 15 Jahre wahrscheinlich ungefähr, ja, also seit Ende der Finanzkrise gesehen haben, war schon außergewöhnlich. Das war einfach eine sehr starke Steigerung und es steckt auch jetzt dadurch, durch diese 15 Marken, stecken die Erwartungen für die Zukunft im Markt schon sehr stark mit drin. Da gab es ja dann diese Studie von Goldman Sachs, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen.
Genau, die haben wir hier auch schon mal gesprochen.
Genau.
Die Folge, in der wir drüber reden, verlinken wir dir auch noch drunter.
Genau. Und die sagen ja, über die nächsten 10 Jahre nur 3% Aktienmarktrendite. Kann man glauben, kann man nicht glauben sozusagen, ja, aber auch das ist uns eine viel zu kurzfristige Aussage, weil ja okay, und wie sieht es dann nach den 3, 10 Jahren aus? Musst du dann nach 10 Jahren wieder rein in den Aktienmarkt oder irgend sowas in der Richtung? Und was machst du die 10 Jahre in der Zwischenzeit und so weiter? Das hilft am Ende nicht weiter, weil nochmal, wir glauben aufgrund der grundsätzlichen Annahmen, dass Aktien natürlich weiter funktionieren werden, ja, dass Unternehmen geradezu zu verdammt sind, höhere Gewinne, ja, höhere Eigenkapitalrenditen auch zu erzielen, als was sie an Zinsen zahlen. Muss mal ganz einfach die.
Ja, und das Wichtige ist ja, die Zinsen, die sie zahlen, sind ja meistens höher noch als die Inflation.
Also genau. Die berühmte.
Die Banken schlagen mit ihren Zinsen die Inflation. Das heißt, du musst mehr Zinsen zahlen als die Inflation und dann musst du natürlich mit deiner eigenen Gewinnsteigerung das noch übertreffen, damit dein Gewinn wächst.
Genau. Die berühmte Hühnerleiter am Kapitalmarkt. Die funktioniert auch weiter und wird wahrscheinlich auch auf alle Ewigkeiten funktionieren. Wenn die nicht funktioniert, dann leben wir wirklich in einer komplett anderen Welt. Aber das ist im Grunde genommen der Grund, warum wir weiter Aktien-ETFs empfehlen. Bloß, und das ist jetzt halt die wichtige Aussage von ruhiger Hand, bisschen kleinere Brötchen backen. Ja? Also 6% ist jetzt keine Katastrophe, aber wenn du mit einer richtig ordentlichen Altersvorsorge mal haben willst, dann musst du ein bisschen mehr da reinstecken, musst du jetzt ein bisschen mehr, tatsächlich ja, ein bisschen mehr verzichten. Und jetzt ist halt die Frage, das wollen wir noch drüber reden, wie wir auf diese 6% wirklich gekommen sind.
Also genau, und auch wie der Prozess war. Ich habe mir nämlich gedacht, das ist vielleicht für euch, liebe Nutzerinnen und Nutzer, eine schöne Gelegenheit, mal in den Maschinenraum von Finanztipp zu schauen. Also Wie lange habt ihr da dran rumüberlegt? Wann ging das los? Wie kommt sowas zustande? Und da lassen wir Said jetzt doch einfach mal uns so ein paar Einblicke gewähren, was da so passiert.
Also die Diskussion, glaube ich, ging tatsächlich schon vor 1,5 Jahren ungefähr los. Bloß, dass wir uns dann eben lauter solche Indizien, wie zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, Schiller-KGV, Bewertung des Marktes.
Also so Ende 23.
Ja, würde ich sagen, so grob, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, gingen viele Diskussionen los in der Richtung auch, die wir übrigens ganz stark mit unserem Test- und Analysechef, mit Philipp Küppers, geführt haben. Das ist der führende Mathematiker bei uns bei Finanztipp, der
mit dem es übrigens auch eine Podcast-Folge gibt. Stimmt. Die verlinken wir euch in den Shownotes, was tatsächlich sehr, sehr selten ist. Er tritt nämlich einfach gar nicht so gerne auf.
Genau, der Prophet kommt nicht ganz so oft vom Berg herunter, ja, wenn man das jetzt mal so ein bisschen so sagen würde. Das würde er jetzt wahrscheinlich nicht gut finden, dass ich ihn als Propheten bezeichnet habe. Das passt an der Stelle ganz gut. Nee, aber Philipp ist wirklich hervorragend in all diesen Berechnungen und kann das auch immer sehr gut runterbrechen. Und da haben wir also auch viel diskutiert. Und es ist nicht so, dass er das allein entscheidet, sondern haben alle Mitglieder, vor allen Dingen die Chefredakteure, also Hermann Tenhagen und ich, schon natürlich auch ein Wörtchen mitzureden, um es mal vorsichtig zu sagen. So, aber was war jetzt letztendlich der entscheidende Punkt? Naja, wir haben gerade darüber geredet, dass wir uns dieses Zinsniveau, dieses fallende Zinsniveau von grob Anfang der 80er Jahre, sagen wir mal grob 1980 bis 2025 eben angeschaut haben und festgestellt haben, ja, das ist irgendwie schon eine außergewöhnliche Situation, dass die Zinsen so stark über so einen langen Zeitraum kontinuierlich gefallen sind bis dann auf quasi null. Und jetzt hat man diese Zinswende 2022 gesehen. Ja, was machen wir denn damit? Naja, und die Lösung war dann am Ende dann, das ging dann relativ schnell, sehr einfach. Wir müssen uns halt einen längeren Zeitraum anschauen. So, dann hast du immer das Problem, typischer Vergleich ist ja dann immer der MSCI World, wo Daten erst seit 1969 bzw. 1970 vorliegen. So, wenn du jetzt einen Zeitraum nimmst, 1970 bis 2025, dann ist davon halt von diesen 45 Jahren, sind 35 Jahre fallende Zinsen. Das ist halt schon relativ stark davon beeinflusst. Also brauchst du längere Zeit rein. Das Problem ist, dass es jetzt für das, was wir empfehlen immer, weltweite Aktien, keine wirklichen längeren Zeitreihen vernünftigerweise gibt. Sondern es gibt immer nur Zeitreihen, ja natürlich, ja zum Teil auch britische Aktien und so weiter, aber das ist alles sehr speziell. Nein, aber wovon gibt es wirklich die besten und ausführlichsten Daten vom größten und entwickelsten Aktienmarkt der Welt, natürlich von den USA. Also haben wir uns den US-Aktienmarkt vorgeknüpft, nämlich den S&P 500. Ja, also den Index der 500 größten Aktiengesellschaften. Übrigens auch nicht ein Dow Jones oder irgendeine Geschichte und auch nicht ein Nasdaq oder sowas in der Richtung. Das ist ja viel zu speziell gewesen. Da ist der S&P 500 schon ein relativ guter, guter Indikator sozusagen, wie der amerikanische Aktienmarkt gelaufen ist. Und da haben wir uns einfach, da gibt es Daten, ich glaube 1870 haben wir uns gezogen, aber wir haben uns mal seit 1900 dann die Daten genommen, weil im 19. Jahrhundert war der Aktienmarkt natürlich schon noch schon sehr anders als heute. Der war auch Anfang des 20. Jahrhunderts sehr anders, aber zumindest haben wir ungefähr einen Vergleich. Der entscheidende Punkt war dann zu sagen, weil was uns immer schon im Kopf rumgespuckt ist, naja, du kannst doch die Zahlen vom S&P 500 nicht einfach auf den MSCI World oder sonst weltweite Aktien übernehmen, weil ja klar, irgendwie der weltweite Aktienmarkt besteht zu 2/3, 70%, jetzt derzeit Richtung 3/4 aus amerikanischen Börsenwerten, richtig, aber deswegen kannst du es trotzdem nicht 1:1 übertragen. Und der entscheidende Punkt, und von Philipp eben auch vorgeschlagen war, naja, wir nehmen den S&P 500 über diesen langen Zeitraum, schauen uns an, wie der sich verändert hat und dann kannst du ja diese Veränderung auf den MSCI World zumindest ansatzweise übertragen. Ja, also wenn du einen Effekt siehst, wenn du den S&P 500 seit 1900 anschaust, im langjährigen Mittel, und dann eben seit 1970. Wie ist dann die Veränderung? Wir kennen ja logischerweise die Wertentwicklung vom MSCI World seit 1970. Was sozusagen der Gedanke wäre gewesen, was wäre gewesen, wenn wir den MSCI World seit 1900 gehabt hätten? Wie hätte der dann ausgesehen? So, und ich weiß nicht, ob du die Zahlen präsent hast, aber wir haben halt festgestellt, dass erstens mal ganz erstaunlich, ja, dass der S&P 500 seit 1900 gigantisch gelaufen ist. Ja, 9, irgendwas % habe ich jetzt nicht mehr ganz auf dem Sender. Muss ich erstmal sagen, so, wow.
Wir hatten doch hier auch mal in einer Podcast-Folge, ich weiß ehrlicherweise aus dem Stichgriff nicht mehr in welcher, aber wir verlinken sie, die krassen Gewinne, die manche, ja, ja, die manche Aktiengesellschaften gemacht haben, historisch bedingt. Die packen wir euch natürlich auch unten in die Shownotes. Aber es ist natürlich interessant, weil man kann ja aus dem Verhältnis, das beide von 1970 bis heute zueinander haben, ja auch durchsimulieren, was sie früher für ein Verhältnis gehabt hätten.
Gehabt hätten, ja. Also genau kannst du es natürlich nicht sagen, ja. Aber du siehst dann erstmal S&P 500 seit 1900 9,x%. Ja, nur mal das vor sich genommen, ja. Wenn du eine Aktienrendite über 125 Jahre bei 9% nimmst, ich habe es nie ausgerechnet, ja, aber da brauchst du nicht 125 Jahre warten, da bist du schon ziemlich schnell durch. Ja, das, also durch meine ich im Sinne von, hast du ausgesorgt. Ja, also 9% oberhalb ist natürlich.
Und also wir sind jetzt hier bei ausgesorgt im Sinne von, du kannst dir eine Villa mit so einer Einfahrt und mit so einem Ein- und Ausfahrt kaufen.
Bei 9% pro Jahr bist du irgendwann steinreich. Das kann man nicht anders sagen. So. Und dann haben wir gesehen, wenn man das jetzt seit 1970 nimmt, dass der dann über oder ganz grob so einen Prozentpunkt höher lag, nämlich bei 10, irgendwas. Da muss man sich auch auf der Zunge zergehen lassen. Ja? In den S&P 500, wenn du da 1970 reingegangen wärst, ja, hättest du im Durchschnitt, trotz allen Aktienkrisen, was da dazwischen war, da
und so weiter,
80er, ja, Ölkrisen, dann 80er Jahre
Asienkrise
und dann neuer Markt, Dotcom und Finanzkrise und alles, hättest du über 10% Rendite pro Jahr gemacht. Und wärst natürlich viel früher noch durch gewesen. Ja? Das ist der Hammer. Jetzt muss man das natürlich ein bisschen einordnen. Du sagst, okay, dann sieht man, okay, im langjährigen Mittel seit 1900 S&P 500 9,x% und seit 1970 10,x%. Und das ist genau dieses Verhältnis, von dem du gerade gesprochen hast. Ja. Also da ist offensichtlich, hat auch der S&P 500 über die letzten 35 Jahre, mindestens mal, ja 45 Jahre, von diesen fallenden Zinsen offensichtlich profitiert. Noch von vielen anderen, aber auch im Verhältnis sozusagen zu sich selbst, zur Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes. Noch kurz zur Einordnung, diese 9 oder 10%, wenn ich die so sage, ja, und dass man da steinreich wird davon, naja, das ist halt der Faktum, dass diese Zeit nichts anderes beschreibt als die, ja, amerikanische, sagen wir vorsichtig, mindestens mal wirtschaftliche Dominanz auf dem Erdball. Mindestens mal am Aktienmarkt, aber schon auch zu Wiesenzeit. In dieser Zeit ist die amerikanische Wirtschaft, ja, zur Nummer 1 auf der Welt natürlich aufgestiegen. Und diesen Aufstieg, den kannst du nicht einfach wieder reproduzieren. Will jetzt keiner wirklich erwarten, dass das die nächsten 35, 45 Jahre so weitergeht. So, und jetzt kommen wir zurück. Wenn wir wissen, dass der MSCI World seit 1970, ja, 7,7, glaube ich, Prozent.
Ich glaube, 7,7 hätte ich auch gesagt.
Ne, etwas unter 8%, so gut die üblichen guten 7% hingelegt hat, dann sagst du, naja, davon nehmen wir jetzt mal lieber was weg. Ja, weil wir sehen, in dem Zeitraum hat sich halt auch der S&P 500 überdurchschnittlich entwickelt, mehr als gutes Prozentpunkt sozusagen drüber genommen. Dann ziehen wir lieber mal auch vom MSCI World was ab und dann sind wir auf die Entscheidung gekommen, naja, dann ist, glaube ich, wahrscheinlich irgendwas Richtung 6% auch langfristig realistisch, weil, und das ist eben das, was du angesprochen hast, weil da ganz einfach statistisch eine Regression zur Mitte aller Wahrscheinlichkeit nach stattfinden wird. Das heißt, ja, wir wissen nicht, wie der wie der MSCI World oder andere Aktienmärkte, weltweite Aktienmärkte sich jetzt über die nächsten 5 oder 10 Jahre entwickeln wird. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es sich nicht ganz so toll anfühlen wird. Kann aber auch sein, dass es erstmal eine ganze Weile dauert, weil der AI-Boom noch 5 Jahre weitergeht. Wissen wir alles nicht. Aber wenn wir über ganz lange Zeiträume reden, 20, 30 Jahre und so weiter, dann muss der Aktienmarkt eben quasi mit 6% in Anführungszeichen underperformen, um wieder langfristig zu seinem langfristigen statistischen Mittel zurückzukehren. Das wir, nochmal ganz deutlich gesagt, für den MSCI World, für den weltweiten Aktienmarkt nicht kennen. Das kennen wir nicht, weil wir die Daten nicht seit 1900 oder irgend sowas haben. Abgesehen davon, dass es natürlich Anfang des 20. Jahrhunderts nicht außerhalb der USA nicht so wahnsinnig viele entwickelte Aktienmärkte oder überhaupt Aktiengesellschaften gab. Das muss man auch ganz klar sagen. Übrigens, das haben wir auch im YouTube-Video, das es zu dem Thema gibt, sehr schön gezeigt. Beim S&P 500 sieht man das ganz toll. Ja, also da siehst du zum Beispiel, du siehst, wenn du das seit 1900 dir anschaust, das ist natürlich in den Anfang der 30er Jahre einen riesigen, oder nicht, keinen riesigen Knick, aber schon einen deutlich erkennbaren Knick gibt, Weltwirtschaftskrise, und da kommt er dann wieder zurück. Und genauso siehst du, dass es halt eine Übertreibung Anfang der 2000er Jahre gibt, und dann kommt er wieder zu seinem langfristigen Mittel zurück. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das beim MSCI World und sonstigen weltweiten Aktienmärkten nicht ganz genauso der Fall war. So, und am Ende bedeutet das, wir lassen die Kirche im Dorf. Ja, wir sagen, hey, ja, wird wahrscheinlich nicht so toll laufen, aber jetzt auch nicht katastrophal. Wenn wir mit 6% langfristig rechnen, dann haben wir dem Rechnung getragen, dass typischerweise solche breit diversifizierten Aktienmärkte, das ist ja das Wichtige, dass es irre viele Aktien sind, irre viele Branchen, irre viele verschiedene Unternehmen, dass die im Mittel sich wieder dem annähern, auch von den Kursen und Bewertungen her, was man halt so historisch erwarten darf.
Ja, und dann, was ist dann passiert? Also aus dieser Überlegung, die dann Anfang, Ende 23 irgendwann entstanden ist.
Gut, diese, dann muss ich jetzt einordnen, diese Überlegung hatten wir tatsächlich ungefähr erst Ende letzten Jahres. Ne? Also genau. Wir hatten sozusagen uns länger Gedanken gemacht, wie ordnen wir das jetzt eigentlich ein und wie dringend ist das jetzt auch? Und da hat natürlich dieses hervorragende Aktienjahr 2024 schon dazu beigetragen, dass wir gesagt haben, okay, jetzt müssen wir mal konkret werden. Ja, jetzt müssen wir mal diese Überlegungen, die wir schon länger hatten, auch versuchen, wirklich in konkrete Zahlen zu gießen.
Ja, und da ist ein sehr, sehr großes Excel draus geworden. Das ist eine Excel-Tabelle. Das ist die Excel-Tabelle des Schreckens für alle, die ungern mit Excel
das
arbeiten.
Aber oder der Schätze, ja, weil Dinge, wir werden da in den nächsten Wochen, Monaten noch sehr viel aus diesem Excel herausziehen. Ja,
die liegt gut gehütet im Finanztipp Fort Knox sozusagen. Aber das ist auf jeden Fall draus geworden. Und dann haben wir halt angefangen, das so ein bisschen nach und nach in unsere Inhalte halt zu übertragen. Also wir wollten jetzt eben bewusst nicht das bei euch einfach droppen und sagen,
macht damit, was ihr wollt.
Hab jetzt 6%, viel Spaß mit dieser Angst, danke, ciao.
Ja, okay. Das macht ja auch keinen Sinn.
Also es geht einfach ganz bewusst darum, dass du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, so weitermachst wie bisher und dich davon nicht aus der Ruhe bringen lässt, nur, dass wir alle so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben.
Definitiv, also, ja, das ist super wichtig und das ist auch Erwartungsmanagement in Hinsicht, das ist halt, auch wenn es jetzt mal, das mag ja sein, ich weiß es nicht, ne, wenn es mal ein paar schlechte Aktienjahre hagelt, das mag ja durchaus sein, wir jetzt nicht panisch werden, unsere ETF-Sparpläne aufgeben und so weiter, sondern ihr kennt das vielleicht ja schon, ne, uns so ein bisschen alle selber belügen können, dass wir nämlich zu günstigen Kursen einkaufen, was ja nicht ganz falsch ist, sozusagen an der Stelle. Aber woran das jetzt letztendlich gemündet ist, ist in ein neues E-Paper. Ein neues E-Paper zum Thema Altersvorsorge mit ETFs. Und da haben wir die 6% zum einen zwar einfließen lassen, aber noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel auch zum ersten Mal ganz genau ausgerechnet, wie wirkt sich eigentlich so ein Thema wie Vorabpauschalen steuerlich später mal aus, weil wenn ihr das Thema kennt, ne, jetzt müsst ihr jedes Jahr, wenn ihr einen thesaurierenden ETF habt, da ein bisschen Steuer zahlen. Andererseits wird die Steuer ja hinten dann angerechnet. Ja, wie wirkt sich das eigentlich aus? Wie wirken sich eigentlich so Themen, die ganzen Rentendiskussionen aus? Wie wirkt sich demografische Entwicklung aus? Das ist da alles eingeflossen. Auch und eins noch, dass es nicht realistisch ist, dass wenn du jetzt heute 300 Euro ETF-Sparplan machst, dass du dein Leben lang dabei bleiben wirst, sondern hoffentlich, doch für die meisten von euch wünschen wir euch, dass ihr mit der Zeit auch mal mehr verdient und dann werdet ihr, hoffentlich solltet ihr auch euren ETF-Sparplan aufstocken. Auch das haben wir da reingerechnet, sodass dieses E-Paper letztendlich darin mündet, wie viel muss ich denn jetzt noch zum Henker nochmal, Saidi, bei 6% langfristig und all dem anderen, was du gerade sagst, Steuer eingerechnet und Sozialabgaben und demografische Entwicklung und Politik und diese alle Geschichten, wie viel muss ich denn nun mal wegsparen, sodass ich hinten bei da rauskomme und vor allen Dingen, wie viel muss ich wegsparen, wenn ich schon so und so viel Erspartes auf dem Depot oder sonst wo habe. Das steht da alles drin und jetzt glaube ich, mache ich den Hinweis auch schon, holt euch doch dieses E-Paper, wenn, damit ihr auch überprüfen könnt, wo steht ihr mit dieser, steht ihr mit diesem, mit eurer Altersvorsorge, und den Link packen wir natürlich in die Shownotes.
Genau, den findet ihr einfach unter unserem Podcast oder bei Spotify musst du auf die Beschreibung klicken.
Genau, dann meldet ihr euch einfach an. E-Paper selber ist kostenlos. Wir freuen uns, wenn ihr euch dann unseren Newsletter abonniert.
Und damit kommen wir auch schon zu den Fragen unserer Nutzerinnen und Nutzern. Und Balgitz möchte wissen, hey Saidi, die Verwaltung des Vermögens der alternden Eltern, worauf soll ich dabei achten?
Okay, alternden Eltern. Okay, also die können das wahrscheinlich nicht mehr selber machen. Zunächst mal ist es gar nicht so einfach, wie mache ich das denn praktisch? Ja, weil, muss man auch ganz klar sagen, in der Praxis wird es in vielen Fällen so laufen, dass die einem die Logins zu ihren eigenen Konten und so weiter geben. Das ist eigentlich, naja, ich will nicht sagen illegal, aber das ist eigentlich nicht rechtens. Wenn die Bank da drauf stößt, dann sperrt sie den Zugang. Das ist nicht so lustig, ja. Also was braucht es tatsächlich da in dem Fall? Bankvollmachten. Ja, also ich muss mir von den Eltern tatsächlich dann Vollmachten für Konto und diese ganzen Geschichten geben. Und dann besteht, glaube ich, eine der größten Herausforderungen sozusagen, wenn ich jetzt höre, alternde Eltern, wie viel verstehen die noch? Also wie viel kann ich für die sozusagen, wie viel kann ich denen noch erklären, beibringen? Weil in vielen Fällen wird es wahrscheinlich so sein, dass die nicht so gut mit Geld bisher umgegangen sind. Also im Sinne von, was weiß ich, Aktien-ETFs werden da keine große Rolle spielen. Sollte es aber. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Nur weil es bei jemandem langsam aufs Ende des Lebens zugeht, sagen wir ja immer wieder, heißt das nicht, dass der oder diejenige nicht in Aktien investiert sein kann. Ja? Also der Teil des Geldes, der halt voraussichtlich nicht gebraucht wird, um es mal ganz einfach zu sagen, der langfristig angelegt werden kann, natürlich sollte der auch in Aktien-ETFs.
Wenn noch 15 Jahre Lebenszeit halbwegs realistisch
ist. Ja, also ich meine, auch dann, wenn man, das muss man jetzt mal deutlich so sagen, wenn man absehen kann, also auf einen Teil des Geldes wird es kein, es ist genug da, mit anderen Worten, das Erbe. Und dann werden auch die Eltern nichts dagegen haben, dass dieses Erbe gut angelegt ist. Also nach aller meiner Erfahrung sozusagen, die wir auch mit unseren Unterstützerinnen und Unterstützern haben. Die Frage ist eigentlich eher, kann man den Eltern noch erklären, dass das okay ist, wenn das schwankt und auch mal in Verlustzone geht, wenn das nicht möglich ist, kann man trotzdem noch Folgendes machen, zu schauen, wie viel Zinsen kriegen die denn eigentlich da drauf, ja, und wie ist das angelegt? Und dann kann man immer noch Verbesserungen in der Hinsicht geben. Sagt ja, man greift halt auf gute Tagesgeld- und Festgeldangebote, die man natürlich bei uns findet.
Oder ein Geldmarkt-ETF.
Geldmarkt-ETF zurück, wobei Geldmarkt-ETF ist schon wieder mal einiges erklärungsbedürftig. Also was ich nicht machen würde, selbst wenn da Vorsorgevollmacht da ist, also der Sohn, Tochter kann dann voll auf das Geld zugreifen und so weiter und Bankvollmachten, soweit es halt irgendwie möglich geht, würde ich nichts machen, was, ja, wo ich davon ausgehen kann, dass meine Eltern, auch wenn die das vielleicht nicht mehr verstehen, nicht damit einverstanden wären. Also das würde ich schon. Das ist eine schwierige Entscheidung, das will ich auch niemandem abnehmen, aber man darf nichts tun aus meiner Sicht, was, also jemand, der sein Lebtag nichts mit Aktien zu tun hatte, jetzt auf einmal dazu, nur weil so viel Geld da ist, zu 50% in Aktien-ETF reinschieben. Oh, Vorsicht, ja.
Das Gute ist, Finanztipp kann dir auch bei der Bankvollmacht und der Vorsorgevollmacht helfen, und die beiden Ratgeber packen wir dir natürlich auch in die Links zu diesem Podcast, und dann kannst du dir da zum Beispiel auch unsere Vorlage für eine Kontovollmacht runterladen. Es ist nämlich gar nicht immer ganz so einfach, mit einer Vorsorgevollmacht bei der Bank auch für das Konto zugelassen zu werden. Und das kannst du dann einfach mit deinen
Eltern
beides ausfüllen, und dann bist du da rechtlich auf jeden Fall auf der sicheren
Seite. Genau, in aller Regel brauchst du da eben eine Bankvollmacht. Und ich will noch einen Aspekt einbringen, weiß ich jetzt natürlich nicht bei unserem Fragesteller, Geschwister mit einbeziehen. Ja, also es ist nicht unwichtig, weil das willst du dir nicht anhören, dass du sagst, ja, ich habe jetzt entschieden, irgendwie, sagen wir noch einen kleinen Teil, 25% von dem Geld in Aktien-ETFs zu investieren, und hoffe mal, dass Mama und Papa das so richtig einigermaßen verstanden haben, und dann kriegen wir die Börsenkrise und das Zeug geht in den Keller, und dann kommt auf einmal dein Geschwister, dein Bruder oder deine Schwester her, was hast denn du mit dem Geld von Mama und Papa angestellt? Also Klammer auf, mit meinem Erbteil angestellt. Ja. Also da steckt schon richtig Sprengstoff drin für künftige Familienfäden und was weiß ich alles. Also Kommunikation, so schwierig sie ist da das oberste Gebot der Stunde, und das muss ja auch alles nicht von heute auf morgen passieren. Und ein Hinweis noch, was ist mit Pflege? Ja, also das muss halt auch geregelt sein. Wenn es nicht geregelt ist, muss man sich als Familie zusammensetzen und Gedanken machen, wie soll eine zukünftige Pflegesituation abgedeckt sein, und das Geld, das dafür verwendet wird, aller Wahrscheinlichkeit nach, darf das natürlich nicht in Aktien-ETF rein, weil das wird ja wahrscheinlich eher in den nächsten Jahren der Fall sein und nicht erst irgendwie in 15 Jahren.
Und die zweite Frage kommt von unserem Nutzer Günther, und er fragt, hey Saidi, macht ein Sparplan auf Aktien Sinn, zum Beispiel Siemens?
Ich bin geneigt zu sagen, nein. Und zwar aus folgendem Grund. Ja. Also es ist ja nicht so, dass wir bei Finanztipp komplett gegen Einzelaktien sind. Ja. Nur sagen wir halt, Einzelaktien ist halt im Grunde genommen so eine Spielerei. Ja. Also etwas, wo man sich damit beschäftigen kann, wo man einfach kurzfristige Entscheidungen treffen kann mit Geld, das man nicht braucht. So kann man es mal sagen. Ja. Wir sagen immer so 5% vom Gesamtvermögen, ja, maximal 10%. Warum sage ich jetzt nein? Sparplan. Ein Sparplan, auch auf eine Siemens oder egal, ja, ist völlig wurscht, auf Apple oder sonst irgendwas, ja, ist ja wahrscheinlich langfristig ausgerichtet. Also ich kenne niemanden, der einen Sparplan macht und sagt, das Ding haue ich in 3 Jahren wieder rüber. Sondern im Gedanken Sparplan steckt ja schon so eine langfristige Idee drin. Und da sagen wir halt, bei langfristigen Sachen, nee, eher nicht. Langfristig machst du breit diversifiziert über einen Aktien-ETF und nicht über Einzelaktien. Und selbst wenn du, ich sag jetzt was, 20 Sparpläne parallel am Laufen hast, hast du immer noch keine besonders starke Streuung drin. Ja, das ist schon ein bisschen was, aber kein Vergleich, Entschuldigung, mit einem wirklich breit diversifizierten Welt-ETF, in dem ein paar hundert Aktien stecken. Also so ein Einzelaktien-Sparplan ist aus meiner Sicht so ein bisschen so eine nichts Halbes und nichts Ganzes. Da steckt ich rieche da eine Denke dahinter, sorry, die falsche ist. Entweder ich mache es langfristig, investieren, Timing unabhängig, das mache ich mit Aktien-ETFs, oder auf, ich sag's mal ganz deutlich, oder ich zocke ein bisschen rum mit Einzelaktien. Alles, da spricht nichts dagegen, aber da hat wahrscheinlich ein Sparplan nichts verloren. Also außer man macht wirklich diese komische Idee, ich spare jetzt da ein Jahr rein und dann hole ich das Geld wieder raus oder sowas. Aber irgendwie seltsam, die Idee.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser doch sehr langen Folge angekommen. Sorry dafür auf jeden Fall. Aber immerhin hoffen wir mal, dass dir der kleine Blick in den Finanztipp-Maschinenraum Freude gemacht hat. Und vielen Dank dir, Saidi. Vielen Dank dir, liebe Nutzerinnen, liebe Nutzer, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.